Herzlich willkommen zu Immer was los in Landau, der lokale Politik-Podcast mit Lukas Hartmann und Isabel Schirmer.
Herzlich willkommen bei einer neuen Folge Immer was los in Landau. Kurz nach dem 9. November und dem Volkstrauertag ist es vielleicht eine passend, unpassend, schön, unschöne Gelegenheit, um miteinander über die Akademiegespräche zu sprechen. Bei mir sitzen Herr Dr. Hans-Ludwig Buchholz-Lübben als Geschäftsführer des Frank-Löb-Instituts an unserer RPTU und Herr Dr. Christoph Picker als Akademiedirektor der Evangelischen Akademie der Pfalz. Zwei Institutionen, mit denen die Stadt Landau schon seit langer Zeit eine gemeinsame Veranstaltungsreihe hat, jedes Jahr aufs Neue, jedes Jahr ein anderes Thema und jedes Mal hochinteressant für die Bürgerinnen und Bürger unserer Stadt. Zumindest ist der Saal oft voll, oder?
Meistens kriegen wir es sehr, sehr gut hin und häufig in letzter Zeit haben wir sogar den großen Saal im alten Kaufhaus gebraucht.
Das ist ja keine Selbstverständlichkeit bei einer Veranstaltung, die es jetzt schon, glaube ich, über 15 Jahre gibt, dass die eigentlich nicht, also vieles fährt dann ja so ein und läuft sich ein und man gewöhnt sich dran. Und das kann man eigentlich bei den Landau-Akademie-Gesprächen empfinde ich das nicht so, sondern ich habe das Gefühl, das kriegt immer mal wieder auch, sind so Ups and Downs auch im Interesse, ja, aber es gibt immer mal wieder auch Dynamik nach oben, Veränderungen, neues Publikum, neue Ideen und deswegen sind wir eigentlich jetzt mal mit der Resonanz, würde ich sagen, sehr zufrieden, also und wollen hoffen, dass es auch dieses Jahr so ist.
Ich habe mit dem 9. November begonnen, einfach weil er nah an unserem Aufnahmetermin ist und eine gewisse Verbindung hat zum Frank-Löb-Institut im Frank-Löbschen Haus. Herr Dr.
Buchholz-Lübben.
Er hat geheiratet, muss man dazu sagen. Und da, ich tue
müssen
mir
uns alle noch ein bisschen dran gewöhnen.
Ja, oder geht Ihnen auch so, Herr Dr. Picker? Also ich habe immer wieder so Kontakte zu älteren, freundschaftlich verbundenen Männern, die dann immer mit Doppelnamen von Frauen ein Problem haben. Und jetzt habe ich ein Problem mit einem Doppelnamen. Es tut mir herzlich leid.
Das ist doch sehr schön.
Aber Frank-Löb-Institut.
Genau, wir wollten über das Frank-Löb-Institut sprechen. Noch ein Doppelname, der allerdings nicht auf einen Frank-Löb zurückgeht, sondern auf die ehemaligen Besitzerfamilien des Frank-Löbschen Hauses, die Familien Frank und Löb. Der Name Frank findet sich dann bei der Urgroßenkelin oder Enkelin Anne Frank wieder, der Vorbesitzer. Das ist ein sehr altes Haus in Landau, was vor einiger Zeit schon von einer Bürgerinitiative gerettet wurde und eben um dieses Erbe zu bewahren, zum einen das Museum Jüdisches Leben in Landau und Sinti und Roma in Landau beherbergt, aber unter anderem auch das Frank-Löb-Institut. Wir sind eine zentrale Einrichtung der RPTU und unser Auftrag ist es, zum einen natürlich dieses Andenken durch unsere Veranstaltung wachzuhalten und zum anderen den politischen Diskurs in Landau lebendig am Laufen zu halten, lebendige Beiträge zu leisten und mit unserer politikwissenschaftlichen Expertise, wir kommen aus der Politikwissenschaft an der Universität, mit dieser Expertise eben Veranstaltungen zu aktuellen politischen, zu grundsätzlichen gesellschaftspolitischen Themen anzubieten und dort dann eben auf dem Podium zu diskutieren.
Damit eben nicht nur dieses Haus mit seinem Laubengang erhalten bleibt, sondern auch ein bisschen der Geist und die Erinnerung an das, was Anlass war, dieses Gebäude auch zu retten und weiter nach vorne zu tragen.
Genau, und das ist ganz groß gesprochen, aber letztlich unser kleiner Beitrag dazu geleistet wird, dass eben politischer Diskurs, politische Kultur demokratisch erhalten bleiben und das, was damals passiert ist, nicht nochmal passiert. Erinnerungskultur also dann auch aktiv wirkt im Sinne einer Verhinderung von neuen Gräueltaten.
Herr Dr. Buchholz-Lübben kam ja vor einigen Jahren hinzu. Ich weiß noch, als Student war ich, glaube ich, bei den ersten Akademiegesprächen. Aber Sie sind ja von Anfang an dabei.
Ich bin nicht von Anfang an dabei. Ich habe das geerbt von meinem Vorgänger Volker Hörner und Uri Sacinelli, der hier Vizepräsident an der Universität war. Die haben das aufgesetzt miteinander. Und das lief, glaube ich, schon 2 oder 3 Jahre. Und dann ging mein Vorgänger in den Ruhestand und ich habe das mit Uri Sacinelli weitergemacht.
Und kam es so auch dazu, dass die Evangelische Akademie da so eine große Rolle mitspielte? Weil sie sitzen in Speyer, ist, glaube ich, eine gute Kooperation für uns alle, die sich wechselseitig immer wieder unterstützt. Aber es hätte ja vielleicht vor 15 Jahren auch andere Kooperationspartner gegeben. Und Ulrich Sacinelli hat, glaube ich, auch ein paar Verbindungen, wenn man so will.
Naja, also das hat schon sicher mit persönlichen Beziehungen zu tun. Die Akademie, würde ich mal sagen, gehört auch zu Landau dazu. Also wir wollen zu Landau dazugehören. Das ist schon, wir haben hier das Butenschönhaus, das ist unser Tagungshaus. Und es gibt eine gute Vernetzung in die Stadtgesellschaft. Also wir beide haben ja auch persönlich, also in konfliktreichen Situationen schon mal miteinander zu tun gehabt. Also über diesen Landau-Leutestreit, da hat die Akademie eine Rolle gespielt. Also wir sehen uns schon auch als Teil hier dieser Landauer Stadtgesellschaft und wir gehören natürlich nicht nur nach Landau, ja, aber das ist schon irgendwie ein Schwerpunkt unserer Arbeit. Mhm. Und wir hatten tatsächlich auch eine Zeit lang hier sogar unsere Geschäftsstelle in Landau. Mhm. Also die Akademie gehört schon zu Landau. Also was man natürlich fragen kann, ist, warum ist da eigentlich so eine christliche Einrichtung dabei bei den Akademiegesprächen, wo es ja eigentlich um zunächst mal ganz weltliche Angelegenheiten geht. Ne? Aber das ist so eine Besonderheit von evangelischen Akademien, die ja nach 1945 gegründet worden sind, aus der Erfahrung heraus, dass die Kirchen und die Christen doch in der NS-Zeit weitgehend versagt haben und dass die eine Aufgabe haben bei der Gestaltung dieser Demokratie in Deutschland, beim Aufbau dieser jungen Demokratie, zweite Auflage sozusagen. Und dann haben die Akademien, sind so Einrichtungen, die so eine Plattform für den gesellschaftlichen Diskurs bieten und dabei dann schon auch klar machen, dass es eben da auch um ganz grundsätzliche Fragen geht, ja, die man christlich beantworten kann oder wo man mit einer christlichen Perspektive drauf gucken kann. Das merkt man bei den Akademiegesprächen auch manchmal, weil ich das schon auch einbringe, thematisiere und so weiter. Und ich glaube aber, das hilft auch, wenn man sich klar macht, also wenn wir über unser Zusammenleben diskutieren in so einer Stadtgesellschaft oder in der Bundesrepublik oder sowas, dass es dann auch eben ganz tiefe Dimensionen gibt, die dann irgendwie in die Nähe dessen kommt, was man religiöser oder weniger religiös halt glaubt. Und deswegen ist es eine gute Kombination. Also und die Akademie sucht auch tatsächlich so, sagen wir mal, weltliche Kooperationspartner, ganz gezielt.
Und das spricht doch auch der Reihe aus dem Herzen. Also dass sie immer wieder versucht, unterschiedliche Perspektiven zusammenzubringen in einen sinnvollen Diskurs. Und wenn man einen ordentlichen Diskurs will, redet man am besten nicht immer nur mit den Leuten aus der eigenen Organisation und die dieselbe Perspektive teilen und dieselbe Meinung vertreten.
Die genauso ticken, ja, also ähnliche Logiken haben.
Genau, auf jeden Fall.
Dieselben Leute kennen und so, nee.
Das ist ja letztlich auch das, was wir versuchen, unterschiedliche Welten zusammenzubringen. Es ist schon wichtig, dass aus der Wissenschaft mit wissenschaftlichem Hintergrund bei jeder Veranstaltung jemand auf dem Podium sitzt. Aber es ist uns eben genauso wichtig, dass aus dem kirchlichen Bereich, aus dem juristischen, aus dem aktivistischen, aus den politischen Verwaltungen Menschen ihre praktische Expertise, ihre unterschiedlichen Sichtweisen mit einbringen und dann eben wirkliche Gespräche zustande kommen. Gespräche zwischen eben, wie Sie sagen, verschiedenen Welten und zusätzlich eben noch die Perspektiven des Publikums mit aufgenommen werden und dann nochmal eine Öffnung passiert und ja, Gesprächsmöglichkeiten eröffnet werden.
Wollen wir zur Reihe dieses Jahr kommen? Denn normalerweise haben wir 4 Veranstaltungen gemeinsam, bei denen immer von Ihnen oft begleitet, also einer von Ihnen moderiert oft, der andere begrüßt und dann gibt es manchmal noch ein Grußwort von irgendjemandem. Aber wir haben ja in der Regel 2 Gäste zu einem Thema an einem Abend und dann steht die Reihe immer unter einem Motto. Was ist es denn in der Saison 25/26?
Also ich habe den Flyer mitgebracht, also ihr habt da reingucken können jetzt schon. Ja, der ist ziemlich bunt, also Lukas Hartmann hat gesagt, also der sieht ja ganz anders aus, als sie das andere Mal, die anderen Male ausgesehen haben. Und das Bunte ist natürlich ein Symbol, also man denkt nicht sofort vielleicht an die Regenbogenfahne, ja, also eine bunte, vielfältige Gesellschaft, die ja eine Gesellschaft, wo viele verschiedene dazugehören, ist interessanter, anregender, spannender, als eine Situation, wo immer nur Gleiche mit Gleichen zusammen sind. Ja, das kann sehr langweilig sein. Es ist aber auch eine Herausforderung. Also wie kommen wir mit den Unterschiedlichkeiten klar, die wir in so einer Stadtgesellschaft oder in unserer bundesrepublikanischen Gesellschaft oder auf der Welt erleben? Wer gehört da dazu? Wen wollen wir dabei haben? Wer gehört vielleicht aber auch nicht dazu? Wen wollen wir aus welchen Gründen nicht dabei haben? Und wie gehen wir mit dieser Unterschiedlichkeit um? Also das ist das Thema, wer gehört dazu? Das ist das Thema in diesem Jahr.
Und da kann man vielleicht auch gleich dazu sagen, auf dieses Thema Eingrenzungsmechanismen, vor allen Dingen Ausgrenzungsmechanismen in der Gesellschaft, da haben wir uns, glaube ich, relativ schnell drauf geeinigt. Und dann, das muss man auch sagen, war es sehr, sehr schwierig, sich auf konkrete Ausgrenzungsmechanismen, konkrete Themen festzulegen, was, glaube ich, auch eine, ich sag mal, traurige Gesellschaftsanalyse beinhaltet. Es sind so viele Ausgrenzungsmechanismen virulent. Menschen werden ausgegrenzt, weil sie ausländischer Herkunft, zu jung, zu alt, weiblich, verschiedenste Hintergründe sind. Und da dann letztlich einzelne Themen rauszukristallisieren aus dieser Vielfalt der Ausgrenzungsmechanismen, die es leider gibt, das war dann schon eine ganz schöne Herausforderung.
Ich weiß gar nicht, ob ich das so negativ und so schwarz sehen würde. Ja, also eine Assoziation hier zu Ihrem Auftakt. Sie haben ja gesagt, hier, wir kommen jetzt hierher von Volkstrauertag und dem 9. November. Ich habe gedacht, was meint er denn? Hat das vielleicht was mit den Akademiegesprächen zu tun? Was meint er denn da? Und dann hat es kurz in mir gearbeitet und dann habe ich an den 9. November gedacht. Ja, also das ist eine Situation gewesen, da ist in einer extremen und brutalen Weise Ausgrenzung von Jüdinnen und Juden sichtbar geworden mit dann einer weiteren Geschichte, die einfach ja auch also verbrecherisch, brutal, mörderisch geworden ist. Also da sind wir in der Situation, in der politischen, gesellschaftlichen Situation, wo eine Gruppe aus der Gesellschaft auf brutalste Weise ausgegrenzt worden ist, weil man die nicht mehr dabei haben wollte. Also ich würde mal sagen, wir leben heute in einer gesellschaftlichen Situation, wo wir unheimlich viel Vielfalt auch aushalten und zulassen können. Ja, also wir haben enorme Veränderungen im Blick auf sexuelle Vielfalt gehabt. Also das ist noch 10, 15 Jahre her. Da waren schwule Pfarrer oder schwule Pfarrerinnen im Pfarrhaus eigentlich undenkbar. Auf jeden Fall ein großes Problem. Das ist überhaupt nicht mehr so. Wir haben eine ethnische Pluralität, die wir in Deutschland so eigentlich noch nicht hatten. Wir haben eine religiöse Pluralität, die wir so noch nicht hatten. Also ich würde das gar nicht nur so, also gar nicht so traurig und negativ beschreiben. Aber es ist natürlich eine totale Herausforderung. Und wir erleben auch Gegenbewegungen, dass Leute das eben nicht mehr wollen, dass die sich überfordert fühlen von der Vielfalt und sagen, ich will aber das und das und das will ich nicht, fühle mich bedrängt, ich fühle mich nicht mehr zu Hause, ich will das alles nicht, das ist zu viel. Und das ist einfach eine Aufgabe, so würde ich das sehen. Und da, klar, da kann man ganz viele Bereiche dann angucken dazu.
Der erste Abend der Reihe beginnt ja am 24. November, also am Montag, nachdem diese Sendung online geht, mit dem Komplex Wer ist willkommen? Zuwanderung und Flüchtlingspolitik. So als Bürgermeister und Ordnungsdezernent würde ich dafür am Montag das Grußwort halten. Und Sie haben mir eine gewisse Herausforderung gestellt, weil das so zwei Komplexe sind. Mit jedem Einzelnen könnte man einen Abend füllen, also Flüchtlingspolitik auf der einen Seite und die Zuwanderungsfrage, die man ja ganz unterschiedlich durchdeklinieren kann auf der anderen, die man auch ganz unterschiedlich akzentuieren kann. Was erhoffen Sie sich an dem Abend und was sind so die spannenden Gäste, die Sie eingeladen haben?
Fangen wir mit den Hard Facts an. Die Gäste sind Tarek Alaus, der flüchtlingspolitische Sprecher von ProAsyl und der Migrationsforscher Gerald Knaus. Und ja, im Gespräch mit den beiden, denke ich, ist eine wichtige Erkenntnis oder eine wichtige Frage, über die wir sprechen müssen, schon das, was Sie eben angesprochen haben. Wie unterscheide ich zwischen verschiedenen Wegen zuzuwandern, verschiedenen Wegen nach Deutschland zu kommen und inwiefern sollte daran geknüpft werden, wie willkommen im rechtlichen Sinne, aber auch im menschlichen Sinne, wie willkommen diese Menschen sind. Du wirst das Gespräch moderieren, Christoph. Vielleicht möchtest du noch ein bisschen weiter ausholen.
Naja, ich könnte schon fast anfangen, ein bisschen zu widersprechen. Dann kämen wir in eine Diskussion zueinander. Also wir haben natürlich in Deutschland eine Rechtstradition, die zwischen, sagen wir mal, Flüchtlingsaufnahme, Asyl auf der einen Seite und Zuwanderung ganz strikt unterscheidet. Das sind ganz unterschiedliche Rechtsverfahren. Aber sagen wir mal, in der Praxis lassen sich die Dinge so einfach halt dann eben doch nicht auseinandernehmen. Es ist, glaube ich, gut, das zu unterscheiden. Aber in der Praxis ist es so, dass Menschen ja ganz multiple Gründe gibt, warum Menschen zu uns kommen wollen, nach Deutschland kommen wollen. Und es gibt auch ebenso multiple Gründe, warum die hier willkommen sind oder nicht willkommen sind. Ja? Also dem, sagen wir mal, dem Hightech-Spezialisten aus Bangladesch, der hier durch Landau läuft, dem sieht man das nicht unbedingt an, warum er hier ist, was wir als Gesellschaft vielleicht auch von dem haben. Und dem Flüchtling, der aus extremen Verfolgungssituationen kommt, dem sieht man das auch nicht unbedingt an, warum der da ist. Aber sie werden möglicherweise im Alltagsleben ähnlich behandelt, gleich behandelt, stehen vor denselben Herausforderungen. Und wir, die wir diesen Menschen begegnen, in unterschiedlichen Kontexten, wissen das ja auch gar nicht ganz genau, wie das ist. Ja? Also so einfach ist das nicht. Aber Sie haben gefragt, was wir uns erhoffen oder was ich mir auch hoffe. Also ich glaube, dass bei diesem Thema Inklusion, Exklusion, Ausschließen, Einschließen in einer vielfältigen Gesellschaft, das wichtig ist, dass wir nicht nur immer bei uns selber sind, sondern dass wir lernen und einüben, auch die Perspektive des anderen oder der anderen immer jeweils auch als eine Möglichkeit zu sehen, ja. Weil das, glaube ich, das ist das, was gesellschaftlichen Zusammenhalt eigentlich ausmacht. Also das ist nicht vorwiegend, dass wir uns irgendwie über ganz viel einig sind. Ja. Also das brauchen wir auch. Wir brauchen einen Konsens darüber, dass Gewalt nicht akzeptabel ist und Sexismus nicht akzeptabel ist und sowas und dass die Menschenrechte zu respektieren sind und so und dass man sich an Recht und Ordnung zu halten hat. Aber ich glaube, das Eigentliche, was Zusammenhalt schafft, ist, dass wir, und das ist eine menschliche Grundfähigkeit, in der Lage sind, uns in den anderen hineinzuversetzen und seine Perspektive damit auch für eine mögliche zu halten. Und das würde ich jetzt bei dem ersten Abend insbesondere für sehr wichtig halten. Also wir diskutieren aus guten Gründen über Flüchtlingspolitik und Aufnahmepolitik und Integrationsprobleme und. Und mit gutem Grund wollen wir Migration steuern. Aber was doch, glaube ich, in der Breite der Diskussion in Vergessenheit oft gerät, ist die Frage, warum wollen Menschen eigentlich hierher kommen? Und das, also den Blick will ich zumindest. Das heißt dann nicht immer, dass alle kommen dürfen und sollen und so weiter, aber diesen Blickwechsel möchte ich gern haben. Und das, glaube ich, können wir auch mit den beiden Referenten sehr gut hinkriegen. Also Tarek Alaus ist selber Flüchtling und arbeitet für Pro Asyl. Das ist also, kann man schon auch sagen, eine Lobbyorganisation für Flüchtlinge. Mhm. Und Gerhard Knaus ist einer, der tatsächlich sich...
Ist ein Migrationsforscher
und hat aber auch eine Perspektive darauf, was ist eigentlich auch jenseits dessen, was wir hier in unseren Gesellschaften erleben, nötig, möglich, was für Lösungen für eine humane und realistische auch Steuerung von Migration im Sinne von vielen, ja, also im Sinne unserer Gesellschaft, aber auch im Sinne der Menschen, die tatsächlich auf der Flucht sind und fliehen. Was ist da möglich?
Sich in andere hineinzuversetzen, ist dann ja auch ein wichtiges Thema am zweiten Abend, am 4. Dezember, wenn es um Rassismus und Fremdenfeindlichkeit geht, also die Frage angekommen und trotzdem draußen, haben wir gemeinsam drüber geschrieben. Ich habe sofort bei dem Titel an eines der Seminare, das ich mal an der Uni geben durfte, gedacht, mit einer kurzen Filmpassage eingeleitet. Ich weiß nicht, ob Sie beide den Film Selma kennen, über Martin Luther King und den Protest in so einer Kleinstadt. Da gibt es eine Szene, wie eine schwarze Frau versucht, sich ins Wählerverzeichnis einzuzeichnen. Also ne, in den USA ist man nicht automatisch im Wählerverzeichnis, sondern man muss einen Antrag stellen und muss dann ein paar Dinge nachweisen. Und die Frau, schick gekleidet, gut vorbereitet, nervös, wie man in der Szene sieht, kommt dann zu dem weißen Beamten in den Südstaaten und will sich, also Südstaaten der 60er Jahre der USA, will sich da eintragen. Und der Beamte behandelt sie einfach wirklich rassistisch, negativ, lehnt das ab, weist das zurück. Das ist so ein bisschen die Einleitung in diesen Film. Aber ich habe es immer gezeigt, weil Rassismus für Teile der Mehrheitsgesellschaft, die das nicht erlebt, ja eine Frage ist, die man erstmal nachfühlen muss. Ne? Also die man verstehen muss, dass Leute ungerecht, unfair, ungleich behandelt werden für etwas, wofür sie nichts können. Und wo es in unserer Gesellschaft ganz viele Momente gibt, in denen man das auch erlebt und erleben konnte und immer noch erleben wird in Zukunft.
Und das war uns, glaube ich, auch wichtig abzubilden, auch über Flüchtlingspolitik, über Zuwanderung zu sprechen, aber uns danach noch einen Abend Zeit zu nehmen, um danach zu fragen, was erleben die Menschen, die es dann nach Deutschland geschafft haben, auf welchem Weg auch immer, was erleben die im Alltag und was sind die Hintergründe gerade auch dieser fremdenfeindlichen und rassistischen Erfahrungen, die diese Menschen machen. Und als Gast haben wir dann am 4.12. zum einen Beate Küpper, die an der Mitte-Studie der Friedrich-Ebert-Stiftung beteiligt ist. Und die ist gerade erst rausgekommen, diese Studie, und schreibt, Moment, ich habe es mir aufgeschrieben, von einer, Zitat, Normalisierung des Rechtsextremismus in der Mitte in Deutschland. Und das, was hier beschrieben ist und was uns Frau Küpper dann ja auch vorstellen wird, ist, dass dieses rassistische und fremdenfeindliche Gedankengut in Deutschland zunimmt. Ja, das Zusammenleben in einer bunter, vielfältiger werdenden Gesellschaft doch zunehmend auch erschwert wird, dass dieses Othering, würde man in der Wissenschaft sagen, immer stärker betrieben wird, also anhand von relativ willkürlich herausgegriffenen Aspekten wie der Hautfarbe von Menschen, diese Menschen ausgegrenzt als was anderes dargestellt werden, um die eigene Gruppe in ihrer Gruppenidentität zu stärken. Das nimmt eben zu und das lässt sich empirisch auch messen. Und der zweite Gast, den wir eingeladen haben, ist Gary Pavkovic, der 24 Jahre lang in Stuttgart Integrationsbeauftragter war und da sehr erfolgreich Konzepte entwickelt hat, wie Integration eben trotz dieser Herausforderung, auch dieser Herausforderung einer zum Teil, in Teilen fremdenfeindlichen Mehrheitsgesellschaft gelingen kann. Und wir wollen eben nicht nur über die Probleme reden, sondern auch, wie lässt sich das lösen, wie es sind, welche Lösungsmöglichkeiten erscheinen hier und auf die Weise dann ja auch konstruktiv auf dieses Thema schauen.
Ähnlich wie man aus den ersten beiden Veranstaltungen ein Paar bilden könnte, mit relativ nah zueinander stehenden Themen, könnte man das aus der zweiten Hälfte der Veranstaltungsreihe, wenn man bei der dritten Veranstaltung sieht, da geht es um Jugend und bei der vierten um Alter. Also jung und alt, die Themen, die dann die Reihe abschließen werden, auch Themen, die wir gerade total viel diskutieren im bundesdeutschen Diskurs.
Auf jeden Fall. Oder?
Klar, da gibt es besonders viel Aktualität vielleicht gerade. Also die Flüchtlingszuwanderungsdebatte ist so ein bisschen aktuell, so ein bisschen flacher, spielt nicht so eine ganz große Rolle ist nicht so im Vordergrund. Aber das andere wird stark diskutiert, das stimmt. Und Sie haben recht, also das sind natürlich sind es zwei Pärchen, also ja, Pärchen in unterschiedlicher Weise.
Ja. Und ja, das war uns auch tatsächlich wichtig, da die aktuelle Debatte abzubilden. Wir werden dann im Januar, wenn die beiden Veranstaltungen stattfinden, sehen, wo die aktuelle Debatte steht. Es gibt ja mit der Wehrpflicht wieder Reaktivierung, mit der Rentendebatte, mit der Digitalisierungsdebatte sehr, sehr viele Aspekte, in denen sowohl die politische Beteiligung von Jugendlichen als auch die potenzielle Altersdiskriminierung relevant werden. Und ja, ich denke, das wird sehr spannend, wo wir gesellschaftlich bis dahin stehen. Vieles wandelt sich ja und worüber wir dann, über welche konkreten Themen wir dann sprechen werden im Januar.
Worauf freuen Sie sich am meisten, Herr Dr. Picker, wenn ich fragen darf?
Bei den beiden Schlussthemen. Kann ich das sagen, dass ich mich auf irgendwas freue? Ich bin gespannt eigentlich vor allem auf den stellvertretenden Vorsitzenden von den Jusos, weil ich schon auch wahrnehme, dass wir jetzt bei vielen Debatten auch die Jugendorganisationen von den Parteien eine spezielle Rolle spielen. Wir sehen das im Moment mit der Jungen Union, die eigentlich das Rentenpaket anschießen will, ja, und sagen will, also das müsste bitte eigentlich wieder aufgeschnürt werden. Da ist es stark erkennbar und also insbesondere die Rentenfrage, das ist, glaube ich, wirklich eine, also das sind natürlich die Interessen und auch die Wahrnehmung unterschiedlicher Generationen sehr stark und das interessiert mich natürlich. Auch was das für ein Typ ist, weil der nicht so in der Öffentlichkeit so erkennbar ist und also da freue ich mich schon sehr drauf. Ja, das ist eigentlich das, was mich interessiert, diese Jugendfrage schon auch. Natürlich könnte man auch, also diese Podcast-Reihe ist ja, glaube ich, eigentlich eine Klimareihe vorwiegend, ne? Das stimmt gar nicht.
Nein, wir machen alles Mögliche. Von der Hundewiese über Klimafragen vom örtlichen Wärmenetz bis zum Gehalt des Oberbürgermeisters. Wir machen hier alles Mögliche.
Kriegt er zu viel?
Meiner Meinung nach nicht, aber im bundesdeutschen Diskurs lässt sich über Politikergehälter ungefähr natürlich so einfach sprechen wie über alte Leute, junge Leute und Migranten.
Ja, das ist übrigens richtig. Also die Fragen kann man sich übrigens tatsächlich auch stellen. Ja, also klar, Politiker haben natürlich auch in gewisser Weise privilegierte Situationen. Ja, die verdienen sehr ordentlich. Aber sie erleben natürlich auch gegenwärtig also Feindseligkeiten und muss jetzt ihnen nicht erzählen und Ausgrenzung und Hass und eine Situation, wo sich jeder, der sich politisch engagiert, auch ehrenamtlich auf den Gemeinden, also die Frage stellt, gehöre ich eigentlich hier noch dazu, ja, oder mache ich mich nicht unmöglich, wenn ich da irgendwo Politik mache, sind auch Ausgrenzungsmechanismen, die mit, ja.
Also ich denke schon, dass man doch leicht unterscheiden muss, ja. Als zwei Arten von Ausgrenzungsmechanismen, ja, alt zu sein, sucht sich keiner aus, Geflüchteter zu sein, sucht sich auch keiner aus, Politiker zu sein, Politikerin,
ja,
ist,
ja,
genau, ist eine Wahl, ja. Was keine von den beiden Seiten in irgendeine Hierarchie stellen soll. Die sind beide unfassbar schlimm, aber ich glaube, gerade wenn es um die Lösungsmechanismen geht, ist das schon wichtig, die Arten von Ausgrenzung hier auseinanderzuhalten.
Ja, das stimmt. Und man muss natürlich auch unterscheiden, also wie sind die Machtverhältnisse? Also Flüchtlinge sind Leute, die eben sich in einer Situation in absoluter Ohnmacht auch befinden. Und also Jugend hat auch was mit Ohnmacht zu tun. Ja, man hat noch nicht so viel Einfluss, man hat noch nicht die Netzwerke, wie das die Etablierten haben. Man hat noch nicht so viel Erfahrung, man hat nicht so viel Geld, man hat nicht so viel Macht. Und Alte erleben das ähnlich, ja, dass sie merken, die Kräfte schwinden, je nachdem, nach der sozialen Situation. Man ist nicht mehr im Berufsleben möglicherweise und hat diese Netzwerke nicht mehr. Also das hat immer auch mit Macht und Einfluss zu tun. Mhm. Und dann wird sehen Alte und Junge vielleicht manchmal auch nicht sehr scharf, welche besondere Macht sie dann vielleicht dann doch auch haben, ja. Mhm.
Also, und das finde ich dann auch spannend, gerade am letzten Abend, dieses Miteinander, Nebeneinander, Gegeneinander von auf der einen Seite einer absoluten elektoralen Macht der älteren Bevölkerung. Die Wahlbevölkerung besteht zu fast einem Drittel aus Menschen im Rentenalter.
Da lässt
keine
sich
Regierung
nicht so
kann dran vorbeireden.
Über Rentenfragen diskutieren.
Ich genau, mag. Trotzdem gibt es Altersdiskriminierung. Ja. Und das finde ich schon eine sehr spannende Frage. Wie ist das möglich, dass es trotzdem so viel Altersdiskriminierung gerade im Alltag gibt, zumindest gegenüber ärmeren, älteren, aber auch in den besser ausgebildeten Schichten gibt es sehr viel Alterseinsamkeit, Menschen, die sich im Alter ausgegrenzt fühlen, obwohl sie eben diese starke politische Macht haben, möchte man meinen, wie das zusammengeht, diese Frage zu stellen, die finde ich dann am letzten Abend sehr, sehr spannend.
Mein Einstieg bei den Akademiegesprächen war mal eine Dozentin, ich glaube, es war Frau Dr. Vidal, die dann unser Seminar mal mitgenommen hat zu einem der Abende. Und seitdem versuche ich immer, wenn es irgendwie geht, zu kommen, weil für alle, die an einer differenzierten Debatte, an unterschiedlichen Perspektiven, an einem wissenschaftlichen Beitrag, aber auch an einem gesellschaftlichen Diskurs gelegen ist, ist das eine tolle Reihe. Deshalb vielen Dank an Sie beide für das Engagement, das zu machen, für die Beteiligung und Unterstützung Ihrer Organisation. Am 24. November geht's los mit der ersten Auftaktveranstaltung im Alten Kaufhaus um 19 Uhr. Der Eintritt ist frei. Wein gibt es aber erst bei der vierten Veranstaltung.
So ist es.
Richtig? Genau. Alles
aber man kann ja nach der Veranstaltung also auch noch Landauer Lokalitäten aufsuchen, wenn man noch weiterreden will. Das ist ja immer möglich.
Und vielleicht ist es eine nette Gelegenheit, unseren Unterstützerinnen und Unterstützern auch nochmal zu danken, sowohl von der Sparkassenstiftung Südliche Weinstraße, den 5 Winzern und 5 Freunden, BMW Vogelautohäuser und Brillen Kunz, die Reihe auch begleiten, seit vielen Jahren die meisten davon. Und dann herzliche
genau,
Einladung.
Genau, und ergänzen kann man vielleicht noch den Büchertisch in der Buchhandlung.
Das möchte ich auch machen, genau, weil ich das oft mal vergessen habe, auf der Bühne zu sagen. Oft mit dem Büchertisch präsent und aber auch mit Literatur zur Sache in der Stadt. Das ist ein bisschen Schleichwerbung vielleicht, aber wir kriegen ja auch die Unterstützung dadurch, dass man dann da wirklich die Sachen auch sieht, die zum Thema passen. Also das ist schon wichtig auch.
So, deshalb herzliche Einladung, vorbeizukommen. Noch ein weises Schlusswort von Ihnen beiden?
Nö.
So pragmatisch
ist man. Nö ist manchmal das weiseste Wort. Aber ja, herzliche Einladung zu diesen Gesprächen ist das Wichtigste, was wir sagen können, denn dass das Publikum tatsächlich auch teilnimmt und aktiv teilnimmt an den Gesprächen, das ist die Lebensader dieses Formats und darauf sind wir angewiesen.
Denn das haben wir noch gar nicht erwähnt, aber es soll erwähnt sein. Meistens gibt es noch eine Publikumsbeteiligung bei den Veranstaltungen. Also eine Gelegenheit, eine Frage zu stellen oder sich in die Debatte am Abend einzubringen. Das ist uns auch wichtig. Also, vielen Dank für Ihre Zeit und dieses Engagement. Bei mir waren heute Herr Dr. Buchholz-Lübben als Geschäftsführer des Frank-Löb-Instituts und Herr Dr. Christoph Picker von der Evangelischen Akademie der Pfalz. Alles Gute.
Dankeschön.
Dankeschön.
Und bis bald.